Gottes Sohn ist Mensch geworden. Er hat uns Menschen offenbart, dass Gott ein ewiger Vater ist, denn er hat einen ewigen Sohn. Der Sohn macht die, die an ihn glauben und die darauf vertrauen, was er für sie getan hat, zu Söhnen und Töchtern Gottes. Das ist die Kernbotschaft der guten Nachricht von Jesus Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes. Der Evangelist Johannes hat sein Evangelium mit dieser Botschaft eingeleitet. Die Einleitung ist majestätisch. Sie setzt in der Ewigkeit des Vaters und des Sohnes an. In der Einleitung behauptet Johannes, ohne dass er dies gleich mit Fakten und Daten untermauert, dass Jesus aus Nazareth der menschgewordene Sohn Gottes ist. Nach seiner Einleitung stellt sich Johannes der Aufgabe, geschichtliche Begebenheiten zu berichten, die dies unter Beweis stellen. Er erzählt in Auswahl von wichtigen Begebenheiten im Leben von Jesus, von Dingen, die er gesagt und getan hat, und von Dingen, die ihm gegen Ende seines Lebens in Jerusalem widerfahren sind. Nachdem er darüber berichtet hat, sagt Johannes gegen Ende seines Evangeliums in Kapitel 20, Vers 31, mit welchem Ziel er sein Evangelium geschrieben hat. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn das ewige Leben habt. Das Johannesevangelium ist in seinem Anliegen vor allem darauf ausgerichtet, Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu bringen. Johannes berichtet, wie das damals anfing, dass Jesus aus Nazareth als Sohn Gottes offenbar wurde. Es fing damit an, dass Gott einen bestimmten Mann zum Volk Israel sandte, Johannes den Täufer. Der sollte die Leute darauf vorbereiten, dass Gott in Kürze etwas Großes in ihrer Mitte tun würde. Johannes der Täufer, der bedeutendste Prophet, weil er direkt auf Gottes Sohn hinwies. Das ist das Thema der Andacht. Dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Mein Name ist Jörg Wehrenberg. Johannes, nicht der Täufer, sondern der Evangelist, berichtet ziemlich zu Beginn seines Evangeliums von dem Auftrag jenes anderen Johannes, nämlich des Täufers. Ich lese dazu aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 19 bis 34. Da berichtet der Evangelist Johannes: In welcher Weise Johannes, nämlich der Täufer, auf Jesus hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er: Ich bin nicht der versprochene Retter. Wer bist du dann? Wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll?«
»Nein«, erwiderte er.
Da sagten sie zu ihm, »Wer bist du dann? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist?«
Johannes antwortete, »Ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn.«
Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten ihn, »Wenn du weder der versprochene Retter bist, noch Elia, noch der Prophet, der kommen soll, warum taufst du dann?«
»Ich taufe nur mit Wasser«, erwiderte Johannes.
»Aber mitten unter euch steht schon einer, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandale zu öffnen.« Diese Begebenheit spielte sich in Bethanien ab, einer Ortschaft auf der Ostseite des Jordans, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, »Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht. Aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser.« Weiter bezeugte Johannes, »Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen, und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist.« Johannes der Täufer hat deshalb so große Bedeutung, weil er der Prophet ist, der die Leute unmittelbar auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, hinweisen durfte. Er bereitete die Menschen in Israel durch seine Predigten darauf vor, dass Gott nun in ihren Tagen etwas ganz Großes in ihrer Mitte tun würde. Johannes der Täufer war wohl der bedeutendste Prophet, den Gott jemals gesandt hat. Als Prophet hatte er die Aufgabe, Gottes Bote zu sein. Er sollte ankündigen, dass Gott im Begriff stand, etwas Großes zu vollbringen. Von ihm, Johannes dem Täufer, können wir persönlich etwas darüber lernen, wie wir als Christen das Evangelium in rechter Weise bezeugen. Der erste Grundsatz lautet: Der Bote Gottes tritt hinter die Botschaft zurück und ist dem, der ihn gesandt hat, treu. Johannes der Täufer war eine eigentümliche Gestalt. Er stammte aus einer Priesterfamilie. Es wäre das Normale gewesen,
dass er Gott als Priester am Tempel in Jerusalem dienen würde. Aber Gott beauftragte ihn mit etwas anderem. Johannes zog sich, als er erwachsen geworden war, in einsamen Gegenden zurück. Er lebte dort ein einfaches Leben. Er besaß nur das, was er am Leib trug, und ernährte sich von Dingen, die er in freier Natur fand, Heuschrecken und wilden Honig. Er wartete auf den Zeitpunkt, an dem Gott ihm das Signal geben würde, öffentlich aufzutreten und zu predigen. Und dann war es soweit. Gottes Ruf erging an Johannes, und er begann damit, in der Gegend der Jordanebene die Botschaft Gottes zu verkünden. Da er viele Menschen taufte, bekam er bald den Beinamen der Täufer. Was verkündete Johannes der Täufer den Leuten? Und welche Bedeutung hatten die Taufen, die er durchführte? Johannes forderte die Leute dazu auf, zu Gott umzukehren. Das hieß, sie sollten genau darauf Acht geben, was Gott in ihrer Mitte geschehen lassen wollte. Als Ausdruck der Bereitschaft, dies zu tun, sollten sie sich taufen lassen. Die Taufe mit Wasser symbolisierte die Reinigung von den Sünden. Und die Taufe wies über sich hinaus auf das kommende Heilshandeln Gottes hin. Johannes der Täufer war bald bekannt in ganz Judäa. Viele Menschen kamen zu ihm in die Wildnis an den Jordan. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von Johannes taufen. Er wies sie darauf hin, dass Gott unmittelbar davor stand, seinen Retter zu schicken, den zu senden, er im Alten Testament versprochen hatte. Einige aber dachten, ob nicht er selbst, Johannes, der versprochene Retter sei. Und so ging der Ruf von Johannes bis hin zur Hauptstadt Judäas, bis nach Jerusalem. Dort in Jerusalem waren die religiösen Führer des jüdischen Volkes. Zu den religiösen Führern gehörten damals vor allem zwei Gruppierungen, die Sadduzäer und die Pharisäer. Beide Gruppen standen sich ziemlich feindlich gegenüber. Die Sadduzäer besaßen in Jerusalem die politische Macht. Sie stellten die Priesterklasse dar. Die höchste jüdische Autorität, der oberste Priester, war in der Regel ein Sadduzäer. Sie standen im Ruf, korrupt zu sein, und dies stimmte zu einem großen Teil auch. Sie arbeiteten mit der römischen Besatzung zusammen und waren vor allem darauf bedacht, ihren Machteinfluss zu schützen. Die Pharisäer waren vor allem eine Gruppe von Schriftgelehrten. Sie bemühten sich darum, Gottes Gebote im Alltag umzusetzen. Sie belehrten das Volk darüber, wie sie vor Gott leben sollten. Die Pharisäer standen beim einfachen Volk in hohem Ansehen. Johannes, der Evangelist, berichtet davon, wie sowohl die Sadduzäer als auch die Pharisäer ihre Abgesandten zu Johannes dem Täufer schickten. Sie sollten ihn fragen, wer er eigentlich sei und was er wollte. Die Sadduzäer schickten zu ihm Priester und Leviten. Wahrscheinlich hatte das zwei Gründe. Sie sollten prüfen, ob das, was der Täufer mit den Juden am Jordan machte, den Reinheitsvorschriften entsprach. Das zu prüfen oblag eben den Priestern. Und sie sollten zweitens in Erfahrung bringen, ob Johannes zum Widerstand gegen die römische Besatzung aufrief. Genau das hatten nämlich vor Johannes dem Täufer einige Wüstenprediger gemacht und dem jüdischen Volk dadurch Ärger mit den Römern eingebracht. Die Haltung, die die Priester und Leviten und später die Pharisäer dem Täufer entgegenbringen, ist vor allem von Misstrauen geprägt. Und dieses Misstrauen wirft bereits einen Schatten darauf, wie sie später Jesus und seine Botschaft beurteilen werden. Die Verse 20 bis 23 lesen sich denn auch wie eine Gerichtsverhandlung. Die Abgesandten aus Jerusalem stellen Fragen und der Täufer beantwortet sie. Johannes scheint ihre Motive erkannt zu haben, aus denen heraus sie zu ihm gekommen sind, denn er antwortet ihnen sehr wachsam. Auf die Frage, wer er sei, antwortet er sei nicht der Christus. Christus, das ist die griechische Übersetzung eines hebräischen Wortes Messias. Beides bedeutet der Gesalbte. Die Salbung durch Gott bedeutet im Alten Testament so viel wie, dass Gott dem, den er salbt, einen besonderen Auftrag übertragen hat. Und damit er Gottes Auftrag ausführen kann, rüstet Gott ihn durch seinen Geist mit Gaben und mit Vollmacht aus. Gott salbt ihn sozusagen mit seinem Geist. Daher ist der Gesalbte von Gott befähigt, seinen Auftrag auszuführen. Der eine Gesalbte, der Gottes Herrschaft vollenden sollte, das war der Gesalbte, der Messias, der Christus. Sein Auftrag war der, das Volk Israel von seinen Feinden zu befreien und Gottes Herrschaft in Israel und von dort aus über die ganze Welt aufzurichten. Johannes legt in den Antworten auf die Fragen, die ihm die Abgesandten stellen, das Gewicht nicht darauf, wer er ist, sondern wer er nicht ist. Er ist nicht der Messias. Er ist auch nicht Elia, Vers 21. Elia war einer der bekanntesten Propheten des Alten Testaments. Er lebte etwa 900 Jahre vor Johannes dem Täufer. Bei einem der Schriftpropheten im Alten Testament kündigte Gott an, dass er unmittelbar vor dem letzten Gericht eben jenen Elia senden würde. Beim Propheten Malachi in Kapitel 3, Vers 23 kündigt Gott an, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich, der Herr, Gericht halte. Johannes der Täufer verneinte es, jener kommende Elia zu sein. Zumindest verneinte er es, jener Elia zu sein, wie ihn sich seine Zeitgenossen vorstellten, nämlich eine Gestalt von imposanter Erscheinung. Solch eine Erscheinung konnte Johannes nicht vorweisen. Und doch war er in Wirklichkeit der versprochene Elia, der dem Messias vorausging. Johannes war der versprochene Elia, aber er entsprach nicht dem Bild vom kommenden Elia, das sich die Leute damals gemacht hatten. Deshalb sagte er, er sei nicht Elia. Die Priester und Leviten fragten Johannes daraufhin, ob er der Prophet sei. Es gab damals im Judentum eine Erwartung, die sich auch auf das Alte Testament gründete. Danach wollte Gott am Ende der Tage einen großen Propheten zu seinem Volk Israel senden. Man berief sich im Judentum dabei berechtigterweise auf eine Stelle im 5. Buch Mose. Dort in Kapitel 18, Vers 15, kündigt Gott durch Mose an, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aus eurer Mitte berufen, auf den sollt ihr hören. Johannes der Täufer verneint es, dieser Prophet zu sein. Und so fragen ihn die Priester und Leviten ein letztes Mal eindringlich, er solle endlich sagen, wer er sei, und nicht immer nur, wer er nicht sei. Und hier nennt Johannes eine Stelle aus dem Alten Testament, die weniger anfällig war für Fehldeutungen. Er wendet eine Stelle aus dem Propheten Jesaja auf sich an, Kapitel 40, Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste, ebnet den Weg für den Herrn. In dieser Stelle wird der Bote nicht einmal mit Namen genannt. Sie tritt unscheinbar hinter ihre Botschaft zurück. Genau deshalb wendet Johannes diese Stelle auf sich selbst an. Johannes will den Erwartungen seiner Landsleute nicht entsprechen, wonach der kommende Bote Gottes, der Elia, mit einer beeindruckenden Erscheinung daherkommen müsste. Wir lernen hier beim Täufer etwas sehr Wichtiges für das eigene missionarische Zeugnis. Es geht für uns nicht darum, dass wir uns als Persönlichkeiten präsentieren. Was man heutzutage unter Persönlichkeit versteht, ist vielfach nichts weiter als Blendwerk. Die Leute wollen damals wie heute beeindruckt werden. Dabei kommt es im Grunde genommen nur darauf an, wie Johannes der Täufer eine Stimme zu sein. Johannes der Täufer war keine Persönlichkeit im heute verstandenen Sinn des Wortes. Er lebte ein einfaches Leben in der Wildnis. Er war unbeeindruckend. Er brillierte nicht mit beeindruckenden Predigten, die einem Feuerwerk gleichkamen. Er war eine Stimme in der Wüste, der es auf die Botschaft ankommt, ebnet den Weg für den Herrn. Johannes der Täufer hatte die Aufgabe, das Volk Israel auf das Kommen des Messias vorzubereiten. Jesus Christus, er ist der Messias. Er ist der Herr, von dem beim Propheten Jesaja die Rede ist. Vom Grundsatz her ist unsere Botschaft heute genau dieselbe wie damals. Es ist eine Botschaft, in der die Menschen zur Umkehr zu Gott aufgefordert werden. Achtet auf das, was Gott durch seinen Messias getan hat. Hört auf die Botschaft, die euch im Evangelium der guten Nachricht von Jesus Christus gebracht wird. Unser Anliegen in der Mission soll es sein, Menschen durch die gute Nachricht in Kontakt mit Jesus Christus selbst zu bringen. So wie Johannes der Täufer sind auch wir Propheten. Wir bezeugen den Menschen, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Die Botschaft, die wir bringen, die ist enorm wichtig. Aber wir sollen nicht denken, dass wir selbst darum auch wichtig sind. Wir sollen uns vor den Menschen nicht als wichtig und bedeutend hinstellen. Wie Johannes der Täufer es tat, sollen wir es lernen, die Botschaft weiterzugeben und hinter die Botschaft zurückzutreten. Der, von dem in der guten Nachricht die Rede ist, der ist wichtig. Dem sollen die Menschen ihr Leben anvertrauen. Johannes, der Evangelist, berichtet in Kapitel 1, den Versen 24 bis 27, ein weiteres Beispiel dafür, wie Johannes der Täufer als Bote Gottes hinter die Botschaft zurücktrat. Johannes, der Evangelist, berichtet: Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten ihn, nämlich Johannes den Täufer: Wenn du weder der versprochene Retter bist, noch Elia, noch der Prophet, der kommen soll, warum taufst du dann? Ich taufe nur mit Wasser, erwiderte Johannes. Aber mitten unter euch steht schon einer, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandale zu öffnen. Johannes taufte Menschen. Das konnte den Eindruck erwecken, als sei er selbst eine wichtige Persönlichkeit. Die Abgesandten von den Pharisäern stellen ihm die Frage, warum er taufe, wenn er weder Christus noch Elia noch der versprochene Prophet sei. Es gab zu jener Zeit eine bestimmte Art von Taufe, die am weitesten verbreitet war. Es war die Taufe von Nichtjuden, die sich zum Judentum bekehrten. Man nannte diese Taufe Proselytentaufe. Diese Taufe war ein Symbol für die innere Umkehr und Reinigung. Sie war ein Zeichen für die Abkehr von der Sünde und für die Hinkehr zum wahren und lebendigen Gott. Die Taufe besiegelte die Eingliederung ins Volk Gottes. Auffällig war an der Taufpraxis von Johannes, dass er vornehmlich Juden taufte. Auf diese Weise stellte er den Anspruch vieler Juden in Frage, sie würden automatisch, nämlich Kraft ihrer leiblichen Abstammung von Abraham her, zum Volk Gottes gehören. Auch Juden, das signalisierte Johannes mit der Taufe, bedurften der wirklichen Umkehr von ihren Sünden, um im kommenden Gericht Gottes bestehen zu können. Durch die Taufe und die darin gepredigte Umkehr zu Gott sollten sie auf das Kommen des Messias und den Anbruch der Herrschaft Gottes vorbereitet werden. Die Taufe von Johannes war eine sichtbare Predigt, die besagte: Achte genau darauf, was Gott jetzt tun wird. Der Messias kommt und richtet Gottes Herrschaft auf. Unterwerfe dich dem Retter. So kommst du unter Gottes gnädige Herrschaft und entkommst seinem Gericht.
Mit anderen Worten, Johannes rief mit seiner Predigt und der praktizierten Taufe den heiligen Überrest Israels heraus. Und zwar wortwörtlich rief er sie hinaus in die Wildnis am Jordan, weg von der religiösen Elite in Jerusalem, weg von den Priestern, weg vom Tempel. In der Wüste, da wo nichts ist, wo der Mensch sein frommes Blendwerk zu Hause lassen muss, da beginnt Gott, sein Volk zu bauen.
Johannes sagt den Pharisäern, dass er mit Recht am Jordan tauft, denn er ist der Vorbote desjenigen, der kommen soll, des Messias.
Johannes scheint diesen Messias bis dahin selbst noch nicht zu kennen, denn er nennt ihn nicht mit Namen. Und später sagt Johannes ausdrücklich, dass er erst dann die Gewissheit über die Identität des Messias hatte, als bei der Taufe sich der Heilige Geist auf Jesus von Nazareth niederließ. Bemerkenswert ist die Haltung, die Johannes der Täufer in den Versen 26 und 27 gegenüber dem Messias einnimmt. Er sagt dort: Ich taufe nur mit Wasser. Aber mitten unter euch steht schon einer, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandale zu öffnen.
Johannes macht sich hier nicht künstlich kleiner, als er ist, sondern er will deutlich machen, wie groß der Messias ist. Der Messias hat so große Würde, dass es eine Ehre ist, wenn man ihm die Riemen seiner Sandalen öffnen darf.
Und dann spricht Johannes davon, dass er selbst nur mit Wasser tauft. Die Wirklichkeit, auf die die Taufe hinweist, die stellt Johannes nicht her. Die Taufe weist auf die Vergebung der Sünden und das neue Leben hin. Beides bringt der Messias. Johannes der Täufer ist Gottes Bote, der darauf hinweist, was Gott durch den Messias zu tun sich anschickt.
Johannes der Täufer, der bedeutendste Prophet, weil er direkt auf Gottes Sohn hinwies. Von ihm konnten wir als erstes den Grundsatz lernen: Der Bote Gottes tritt hinter die Botschaft zurück und ist dem, der ihn gesandt hat, treu. Er versucht die Menschen nicht mit seiner eigenen Persönlichkeit zu blenden, sondern nimmt sich um der Botschaft willen selbst zurück. Und dann können wir von Johannes dem Täufer noch einen zweiten Grundsatz für die Mission lernen. Dieser Grundsatz lautet: Der Bote Gottes macht Christus groß, indem er die wichtigsten Dinge bezeugt, die dieser getan hat und noch tut.
Johannes, der Evangelist, berichtet in den Versen 29 bis 34, wie der Täufer dem Messias
endlich begegnet ist. Der Messias kam zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen, und dann, wahrscheinlich im Verlauf desselben Tages, bezeugt Johannes der Täufer, wer der Messias ist. Der Evangelist Johannes berichtet: Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht. Aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes: Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt: Der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen, und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Johannes der Täufer befindet sich mit seinen Jüngern am Jordan. Da sieht er Jesus auf sich zukommen, den er wahrscheinlich an diesem Tag erst getauft hat. Bei dieser Taufe hat Johannes erkannt, dass dieser Jesus aus Nazareth der Messias ist. Er hat es an einem Zeichen erkannt. Er sah, wie bei der Taufe der Heilige Geist sich in Gestalt einer Taube auf Jesus niederließ. Und nun bezeugt Johannes der Täufer den Leuten, die um ihn herumstehen, zwei Dinge über Jesus, den Retter. Er ist erstens das Opferlamm Gottes und er ist zweitens derjenige, der mit dem Heiligen Geist tauft. Beide Aussagen über den Messias sind tief im Alten Testament und seinen Zusagen verwurzelt. Beide Aussagen verdienen es, eingehend betrachtet zu werden. Johannes sagt den Leuten im Blick auf Jesus: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Johannes redet in einer bildlichen Sprache von Jesus als dem Opferlamm. Also nicht irgendeinem Opferlamm, sondern dem einen Opferlamm, das Gott bereitgestellt hat. Im Alten Testament gibt es viele Opfervorschriften, Vorschriften zur Opferung von Tieren. Eine besonders herausgehobene Stellung hat darunter das sogenannte Passahlamm. Als Gott die Israeliten aus Ägypten führte, da war eine von den 10 Plagen für die Ägypter besonders schlimm. Das war die 10. und letzte Plage, bei der Gott alle erstgeborenen Söhne Ägyptens in einer Nacht tötete. In dieser Nacht sollten sich die Israeliten zum Auszug aus Ägypten bereit machen. Voraussetzung für ihre Rettung war aber, dass sich jede Familie ein Lamm schlachtete, dessen Blut sie an die Türpfosten der Häuser streichen sollten. solange Gottes Todesengel durch Ägypten ging und die erstgeborenen Söhne tötete, sollten sich die Israeliten im Haus aufhalten, damit ihre erstgeborenen Söhne am Leben blieben. Mit dem geschlachteten Lamm, auch Passahlamm genannt, wendeten die Israeliten Gottes Strafgericht von sich ab. Zum Andenken an die Befreiung aus Ägypten sollten die Israeliten fortan jedes Jahr ein Passahfest feiern. Wenn Johannes der Täufer Jesus als das Opferlamm bezeichnet, dann will er damit deutlich machen, dass Jesus die Erfüllung des Passahlammes ist. Jesus ist das Passahlamm, das Gott selbst bereitgestellt hat. Die Passahlämmer im Alten Testament standen in Verbindung mit der Befreiung aus Ägypten und der Rettung vor Gottes Strafgericht. Entsprechend dazu ist Jesus das eine Passahlamm, welches die Befreiung von allen Sünden bringt und vor Gottes Gericht am letzten Tag rettet. Wenn Johannes der Täufer Jesus als das Opferlamm Gottes bezeichnet, stellt er auch eine Verbindung zu einer Stelle beim Propheten Jesaja her. Dort in Kapitel 53 ist von einem Knecht Gottes die Rede, der im Auftrag Gottes die Schuld der Sünder auf sich nimmt und stirbt. Es heißt dort: Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, duldete er alles schweigend. Mein Knecht hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. Johannes sagt von Jesus, dem Opferlamm Gottes, dass es die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Damit will er deutlich machen, dass Jesus nicht nur für das Volk Israel gekommen ist, sondern für alle Völker. Auch dies ist die Erfüllung einer Zusage aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 49, wo Gott zu seinem Knecht sagt: Es ist zu wenig, dass du nur die Stämme Israels wieder zu Ansehen bringst. Ich mache dich auch zum Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Jesus aus Nazareth, er ist der Messias, der Retter. Er ist das Opferlamm, das Gott bereitgestellt hat. Jeder, der sein Vertrauen auf diesen Jesus von Nazareth setzt, findet Vergebung all seiner Sünden und findet neues, ewiges Leben. Das ist das Erste, was Johannes der Täufer über Jesus aus Nazareth bezeugt. Er ist das Opferlamm Gottes. Dann bezeugt Johannes der Täufer mit Nachdruck, was er gesehen hat, als sich Jesus bei ihm taufen ließ. Der Geist Gottes kam auf Jesus herab und blieb auf ihm. Damit ist nicht gesagt, dass Jesus vor seiner Taufe den Heiligen Geist nicht hatte. Johannes der Täufer spricht hier von dem Startschuss zum öffentlichen Dienst von Jesus. Gott hat Jesus, den Retter, gemäß der Voraussagen im Alten Testament mit seinem Geist ausgerüstet. Welche Bedeutung hat es, dass Jesus mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wurde? Es bedeutet, dass er alles, was er tat, in vollkommenem Gehorsam gegenüber dem Vater im Himmel getan hat. So hatte es Gott durch den Propheten Jesaja vorhergesagt. Dort in Kapitel 42, Vers 1 spricht Gott: Hier ist mein Knecht, hinter dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Und dann im Propheten Jesaja wiederum, Kapitel 61, Vers 1, da spricht der Knecht Gottes von sich selbst: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen. Denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Von Bedeutung ist nicht nur, dass Jesus als der versprochene Retter mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wurde. Wichtig ist auch, dass er als Messias die Vollmacht haben sollte, mit dem Heiligen Geist zu taufen. Und mit der Taufe ist gemeint, dass Jesus als Sohn Gottes Menschen den Heiligen Geist gibt. Sie können ihn, Jesus, dadurch als den Retter erkennen und ihm ihr Leben anvertrauen. Sie werden so zu Mitgliedern des Volkes Gottes. Auch dies ist im Alten Testament so vorhergesagt. Beim Propheten Joel heißt es in Kapitel 3, Vers 1: Es kommt die Zeit, sagt der Herr, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Genau das geschieht seit Pfingsten, als Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, den Heiligen Geist über sein Volk, die Gemeinde, ausgegossen hat. Der Heilige Geist bewirkt in uns den Glauben an Jesus Christus und den Gehorsam gegenüber seinem Willen. Zwei Dinge sind es, die Johannes der Täufer im Wesentlichen über den Messias bezeugt. Durch das, was er über ihn bezeugt, macht er ihn groß. Was Johannes als erstes über Jesus und dem, was er getan hat, bezeugt, liegt in der Vergangenheit. Jesus aus Nazareth, der Sohn Gottes, hat sein Leben für uns gegeben. Gott hat ihn als Opferlamm für uns bereitgestellt. Jesus hat die Strafe auf sich genommen, die wir wegen unserer Sünde verdient haben. Das Zweite, was Johannes der Täufer über Jesus bezeugt, betrifft das, was Jesus bis heute und bis er wiederkommt, tut. Jesus ist derjenige, der Menschen den Geist Gottes gibt. Im Bild gesprochen heißt dies: Jesus tauft Menschen mit dem Heiligen Geist. Das heißt, er bewirkt durch den Geist Gottes im Inneren von Menschen, dass sie ihn, Jesus, als ihren Retter erkennen und annehmen können. Mit dem Evangelium, das durch Boten verkündet wird, bringt Jesus Menschen in Beziehung zu sich selbst. Seine Boten sind wir, die wir an Jesus als den Messias glauben. Johannes der Täufer, der bedeutendste Prophet, weil er direkt auf Gottes Sohn hinwies. Das war das Thema in der Andacht heute. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich in Ihrem missionarischen Zeugnis Johannes den Täufer als Vorbild nehmen mögen. Treten Sie bereitwillig für diese Botschaft ein, dass Jesus von Nazareth der Messias ist, der Retter, den Gott gesandt hat. Und nehmen Sie sich selbst dabei nicht so wichtig. Die Botschaft ist wichtig und wirksam. Sie können getrost dahinter zurücktreten. Entscheidend ist, dass Christus selbst sich durch die Botschaft, die er seinen Boten aufgetragen hat, groß macht. Das wünsche ich Ihnen, dass Christus in Ihrem Leben und im Leben anderer Menschen um Sie herum groß wird. Ihr Jörg Werenberg.